Ja, die Geschichte von Cephdas hat 2013 angefangen. Sie haben zum lange gebootstrapped bis 2017, haben dann über die Jahre 65 Millionen Venture Capital eingesammelt. So sind wir uns einig geworden und konnten damit, glaube ich, einen sehr, sehr tollen Exit für alle Beteiligten erwirtschaften. Ich hätte mir nie angemaßt, dass wir so einen tollen, großen Exit hinbekommen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass der Exit überhaupt keine Rolle spielen sollte.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Neunstelliger Exit. Mit Tipp Nummer 1 des Gründers hast du nicht gerechnet. Mit Cephdas-Gründer Fabian Silberer. Und hier ist euer Host und für Gründer-Chefredakteur René Klein.
Ein Exit im dreistelligen Millionenbereich. Also eine 1 mit 8 Nullen. Kommt in Deutschland nicht so häufig vor. Dem Cephdas-Gründerteam Marco Reinbold und Fabian Silberer ist dies gelungen. Der französische Softwarekonzern Cegid übernahm zum Jahresstart 2025 Cephdas. Während Marco als CEO an Bord bleibt, widmet sich Fabian anderen Dingen. Doch zunächst wird uns Fabian seine besten Tipps geben, wie ihr die Chancen auf einen erfolgreichen Exit steigern könnt. In dem Sinne, hallo Fabian.
Hallo René, ich freue mich sehr, wieder da zu sein.
Und auch ein herzliches Willkommen an euch. Schön, dass ihr wieder bei fürgründer.de dabei seid. Fabian, bevor wir auf deine Exit-Tipps zu sprechen kommen, gib uns kurz einen Überblick zu eurer Reise bei Cephdas. Also wann habt ihr angefangen? Wie seid ihr gewachsen? Welche Finanzierung gab es? Und dann jetzt ganz kurz quasi der Exit Anfang 2025.
Ja, gerne. Vielleicht eine Sache noch vorweg. Ich bin nicht ganz weg bei Cephdas. Ne? Ich bin weiterhin Chairman of Cegid Dach und bin da beratend tätig für Cephdas. Das heißt, ich widme nicht nur neuen Dingen. Dennoch ist schon richtig, in deinem Büro, vielleicht möchte ich mich auch neuen Dingen widmen. Das ist absolut korrekt. Ja, die Geschichte von Cephdas hat 2013 angefangen. Wenn man es genau nimmt, eigentlich sogar schon vorher. Wir haben gemeinsam in Karlsruhe studiert, Wirtschaftsinformatik, haben uns kennengelernt und festgestellt, hey, wir sprechen irgendwie den gleichen Dialekt, also kommen aus der gleichen Ecke, also noch südwestlicher als Karlsruhe, wenn man es genau nimmt. Und hatten beide auch einen Programmierhintergrund, also beide PHP programmiert, Webseiten gebaut, Software, für Freunde, Familie, auch schon das erste Geld damit verdient. Und da haben wir uns kennengelernt und haben gesagt, hey, komm, das passt ganz gut, haben ein paar Projekte gemeinsam gemacht, das erste Geld über Dienstleistungsprojekte dann auch verdient, Online-Shops, Spülmaschinenkonfigurator für die Maiko gewerbliche Spülmaschinen hier in Offenburg haben wir zum Beispiel auch gebaut. Und das war eigentlich für uns eine steile Vorlage, hey, das macht total Sinn, dass wir uns selbstständig machen, eine Firma gründen. Aber das war alles sehr, sehr weit weg, ne, von dem Thema Buchhaltung oder auch Software as a Service. Wir waren Software-Guys, wir wollten coole Software bauen, Software, die Spaß macht für Endanwender. Und das war die Vision, aber eben, wir hatten noch kein klares Produkt, keine klare Idee. Und ganz ehrlich, dass es mal Buchhaltung wird, hätte ich auch nie gedacht, weil ist ja das nicht mit Buchhaltung groß geworden, ist doch bei den selbstständigen Familien groß geworden, wussten, okay, das ist ein nerviges Thema, was unsere Papas immer samstagmorgens erledigt haben, wenn dann das normale Geschäft erledigt war, ne? Und aber mehr wussten wir auch nicht. Ich bin auch im Studium durchgefallen bei Buchhaltung, also war jetzt wahrscheinlich nicht die beste Voraussetzung oder genau die richtige Voraussetzung, das werden wir wahrscheinlich nie ganz klären. Aber durch die eigene Selbstständigkeit dann 2013. Natürlich waren wir dann auch irgendwann verpflichtet, einen Jahresabschluss zu machen, eine Steuererklärung zu machen. Und dann kam unser Steuerberater eben auf uns zu und meinte, hey Jungs, wir müssen mal die Steuer machen. Und ja, okay, wie funktioniert das? Und der Steuerberater meinte dann, hey, macht alles in Ordner, Kontoauszüge, Belege, Bewertungsbelege schreibt er schön dazu, mit wem ihr essen wart, etc. Dann bringt er das einmal im Monat zu uns. Und bei uns sitzt dann jemand, der tippt das alles ab und bringt das in Datev rein etc. Wir haben gesagt, hey, das kann nicht sein. 2013, wir hatten iPhones mit Scanner-Apps, wir hatten Dropbox für digitalen Dateiaustausch und haben gesagt, hey, das ist doch eigentlich schon ein viel besserer Prozess als das, was du vorschlägst, hier in 5 Stunden einmal im Monat zu euch zu bringen. Ja, auf der Basis dann, haben wir gesagt, haben uns die Augen geguckt, Marco und ich, haben gesagt, hey, komm, lass doch dafür mal was bauen. Hatten ein Kundenprojekt, was ähnlich war, so eine Rechnungsschreibungssoftware. Also der Kunde wollte damals, hat das beauftragt, eine Software zu schreiben, mit der man Angebote, Rechnungen unterwegs schreiben kann. Und er hat gesagt, ist doch schon mal nicht ganz verkehrt. Rechnung, Buchhaltung gehört zusammen. Gleichzeitig Rechnungen müssen auch alle schreiben, Angebote müssen alle irgendwie schreiben. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, lass das mal probieren, ne? Und so sind wir dann reingerutscht. Aber, ne, um das auch klar zu sagen, das hat sich Stück für Stück entwickelt. Also auch das Thema wirklich Belege sammeln, bis hin zu vollständiger, doppelter Buchführung. hat das wahrscheinlich nochmal 7, 8, 9, 10 Jahre gedauert. Aber durch KI, durch die Scanner-Apps, die wir dann auch gebaut haben, durch viel Automatisierung, Vereinfachung, dass du eben nicht Buchungskonten eingeben musst, dass du in der Kategorie, in Buchungskategorien auswählen kannst, auch so ein Buchhaltungsscore, so ein bisschen Gamification etc., das haben wir über die Jahre hinzugefügt. Und dann auch mit dem ersten Venture Capital, also wir haben zum lange gebootstrapped bis 2017, haben wir dann gesagt, okay, jetzt gehen wir voll auf das Thema Buchhaltung, ganze Side-Projects mit Dienstleistungsaufträge, die uns logischerweise die Rechnungen bezahlt haben, unsere Miete bezahlt haben, die haben wir dann aufgehört und dann hatten wir endlich Geld und konnten uns endlich voll auf unser Baby fokussieren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir das Thema Buchhaltung richtig an. Und so sind wir dann, würde ich sagen, reingerutscht. Haben dann über die Jahre 65 Millionen, ein bisschen mehr sogar, Venture Capital eingesammelt, noch ein bisschen Debt von Banken haben wir auch über die Jahre genommen. Immer so eine ganz gute Mischung. Und ja, dann letztes Jahr ein Prozess gestartet aus der Strategie heraus. Ne, wir hatten, sag ich mal, auch viele Höhen und Tiefen logischerweise bei Selfdesk mitgemacht. Also ganz am Anfang hatten wir mal wirklich kein Geld mehr auf dem Konto und waren noch nicht insolvent, aber ich habe das Insolvenzrecht damals schon ziemlich genau gekannt. Und Gott sei Dank hat uns dann auch ein Business Angel geholfen zu brücken, weil sonst hätte ich wahrscheinlich zum Amtsgericht gehen können. Und aber ich würde sagen, Summe, das Business war immer gut. Ne? Wir haben Kunden profitabel akquirieren, die Kunden waren loyal, das Produkt hat dauerhaft ein Problem gelöst, was dann logischerweise dazu geführt hat, dass die Kunden dauerhaft geblieben sind, dauerhaft das Abo bei Selfdesk haben. Und so konnten wir immer das Business gut wachsen lassen. Mal schneller, mal langsamer, aber grundsätzlich immer schnell genug, um weitere Investoren anzulocken. Und so sind wir letztes Jahr dann auch wieder gestartet. Wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir 65 Millionen schon investiert. Gleichzeitig, der Markt ist immer noch riesig. Es gibt Millionen von kleinen Unternehmen in Deutschland, Österreich, welche alle das Thema irgendwie machen müssen. Gleichzeitig haben wir wahrscheinlich den größten Rückenwind ever in diesem Markt mit E-Rechnung. Das heißt, alle Unternehmen müssen eine digitale Lösung einsetzen in den nächsten Jahren. Und das haben wir gemerkt, hey, dieser Rückenwind, der wird selbst das nochmal beflügeln. Jetzt ist, glaube ich, der Punkt, wo wir entweder nochmal deutlich mehr Geld raisen von Growth-Investoren, Private-Equity-Investoren oder aber auch nochmal schauen, okay, hey, welcher Stratege könnte uns da helfen, aus 1 plus 1, 3, 4, 5 oder was auch immer zu machen. Also sind wir den Prozess gestartet und haben dann eben diese Sheep kennengelernt aus Frankreich. Großes Unternehmen von Silver Lake und KKR finanziert, gibt es schon ewig, hat dort eine sehr hohe Marktmacht, würde ich sagen, in Frankreich, aber auch in Spanien mittlerweile beim Thema Buchhaltung, Steuern, aber auch HR-Software. Und natürlich in Deutschland als Markt, der sehr, sehr groß ist, sehr, sehr attraktiv in Europa, war für sie naheliegend. Wir hatten auch zusätzlich noch eine Kernkompetenz, die Direktvermarktung, also direkt an Endkunden zu verkaufen, die sie jetzt noch nicht so stark ausgebaut haben wie den Steuerberatervertrieb. Wir wiederum diesen Steuerberatervertrieb und wie wir Steuerberater überzeugen können, noch nicht so stark sind wie sie. Und haben wir gedacht, hey, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Gleichzeitig, klar, kann man auch sagen, war der kommerzielle Deal jetzt auch nicht schlecht für alle Beteiligten. Und so sind wir uns einig geworden und konnten damit, glaube ich, einen sehr, sehr tollen Exit für alle Beteiligte, glaube ich, erwirtschaften, nicht nur die Gesellschafter, auch Mitarbeiter. Ne? Wir haben jeder Mitarbeiter bei Selfdesk hatte Stock Options, also Anteile an Selfdesk. Manche mehr, manche weniger, manche haben mehr Gehalt getauscht, manche weniger. Aber alle haben auch geschenkt bekommen, immer zum Berufsstart bei Selfdesk. Und so konnten wir, glaube ich, auch für Mitarbeiter eine nette Summe erlösen, sodass es wirklich ein toller Erfolg für alle Beteiligten ist. Mhm.
Ja, spannend. Du hast so ein paar Punkte auch schon angerissen, auch vielleicht diese Abwägung, wie lange bootstrappen und wann im Prinzip in die Finanzierung gehen. Lass uns da dann aber jetzt dann tatsächlich einfach starten. Was ist denn aus deiner Sicht dann so der erste wichtige Tipp, den du mitgeben würdest, damit man sowas im Prinzip aufbauen kann und auf so einen Exit auch hinsteuern kann über die Zeit?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass der Exit überhaupt keine Rolle spielen sollte, sondern man gründet ein Business, weil man Bock darauf hat, was Cooles zu erschaffen, weil man Impact stiften möchte. Das war bei uns am Anfang. Nee, ich hätte mir nie angemaßt, dass wir so einen tollen, großen Exit hinbekommen und auch geschweige denn so ein tolles, großes Business bauen können. Wir wollten einfach coole Produkte bauen, die Probleme lösen, die mehr Spaß machen als die bestehenden Softwarelösungen, die wir kannten. Und wir kannten halt aus dem Studium ganz schön viel SAP und das ist nicht die most sexy Software alive, würde ich jetzt mal sagen. Und unser Anspruch war immer, das können wir besser. Und das haben wir eigentlich gemacht. Also wäre ehrlich, also die ersten Jahre konnten wir gerade so unsere Mieten bezahlen, konnten wir gerade so um die Runden kommen. Aber jeder Berufseinsteiger nach dem Studium, mit dem wir studiert hat, hatte deutlich mehr Einkommen als wir. Das ist auch ganz klar. Also wir sind lange mit ganz wenig ausgekommen. Und das war uns gänzlich egal. Natürlich wäre ich auch da gerne vielleicht mit mal einen schöneren Urlaub gefahren oder hätte mir vielleicht auch mal ein schöneres Auto gekauft, whatever. Aber das war halt nicht wichtig, sondern wir haben das geliebt, was wir nach wie vor, ich liebe tolle Software, tolle Produkte zu bauen. Das ist, glaube ich, die Grundintention. Und wenn das nachher stimmt, dann kommt ein gutes Business raus. Wenn man ein gutes Geschäftsmodell natürlich noch hat, das ist auch leichter gesagt als getan, aber ich glaube, klares Problem im Markt, gutes Produkt, was dieses Problem löst, plus gutes Geschäftsmodell, plus dann natürlich auch irgendwann das richtige Team, um die richtigen Kompetenzen entfalten zu können. Das ist, glaube ich, immer die Grundvoraussetzung. Und dann, wenn du ein attraktives Business baust, steht die Welt, würde ich sagen, offen. Natürlich gehört auch eine Makrobedingung dazu. War schon besser, war schon schlechter. Dass auch so ein Exit funktioniert oder auch ein IPO vielleicht irgendwann funktioniert oder eine Finanzierungsrunde funktioniert. Aber wer ein tolles Business hat, der braucht sich in der Regel keine Sorgen machen, dass er da irgendwann auch Geld verdient. Ne?
Also nehmen wir Punkt Nummer 1. Am Anfang noch nicht an den Exit denken. Ich kann mir aber vorstellen, zumindest wenn dann mehr und mehr Investoren dazukommen, dann wird dort ja zumindest auch nachgefragt, okay, wie geht's denn für uns dann eigentlich weiter, wenn wir jetzt hier finanzieren? Lass uns das vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen nach hinten schieben, weil ein zweiter Punkt, den du genannt hast, den finde ich auch spannend, dass man wirklich ein Problem löst mit dem Produkt, was ja auch so landläufig unter dem Product-Market-Fit subsumiert wird. Ja. Wie würdest du da oder was hättest du da noch für Tipps, wie man da wirklich auch gut vorgeht, um nicht nur zu denken, man löst ein Problem, ja, von dem man dann vielleicht denkt, das ist ein Problem, aber man löst vielleicht gar nicht das richtige Problem. Also da auch am Anfang genau hinzugucken und auch wirklich dann sicher zu sein, okay, das ist das richtige Problem, was ich jetzt löse.
Ja, heute titeln ja alle dieses Wort Kundenzentriertheit. Ich glaube, für uns war das irgendwie natürlich. Ne? Also wir haben immer Produkte gebaut für Kunden, auch im Auftrag für Kunden. Das ist natürlich irgendwie so eine Grundvoraussetzung. Natürlich muss man das dann auch noch produktisieren und dann auch N sollte größer gleich 1 sein, dass man es nicht nur für einen Kunden löst. Aber wir haben jeder, also auch damals, wenn du halt agile Softwareentwicklung machst im Auftrag, kannst du ein Wasserfallmodell machen und sagen, okay, ich hab ein Pflichtenheft, ein Lastenheft und überlegt, was herauskommt. Haben wir nie gemacht. Also ja, manchmal wussten wir das als Dienstleister machen, aber wir haben immer hingesetzt und gesagt, okay, das ist ein Designentwurf, hey, wie schaut das aus, könnte das das Problem lösen, haben das durchgesprochen, haben Workshops gemacht, haben dann die ersten Programmierungen gemacht, haben dann mal so einen Prototyp gehabt, haben diesen getestet und jede Software, die wir am Anfang ausgerollt haben, die hat zigtausend Fehler, aber es hat uns halt geholfen, Feedback schnell zu bekommen, darauf zu iterieren und so haben wir es, das ist, glaube ich, auch ein Tipp, was ich generell sagen würde für alle Gründer und auch für uns immer sehr, sehr wertvoll war. Und auch, ehrlich gesagt, nicht so einfach ist, aufrechtzuerhalten, wenn du größer wirst. Dass du halt kontinuierlich Dinge testest, kontinuierlich den Kunden versuchst zu verstehen, was ist das tatsächliche Problem. Und das auch mit 5-mal warum fragen, hey, warum ist das wirklich ein Problem? Warum, wie löst du das heute? Wie lange brauchst du dafür heute? Warum machst du das genauso? Warum machst du das vielleicht nicht so? Und hast du diese Lösung schon angeguckt? Warum ist die nicht besser? Oder warum ist diese schlechter? Aber ich glaube, wenn du das wirklich verstanden hast, dann kannst du zurückgehen nach Hause und sagen, okay, jetzt, wie können wir das lösen? Diese Technologie gibt es. Diesen Flow könnten wir designen. Der Button müsste da sein, wahrscheinlich da. Natürlich gibt es da viele Best Practices, ne? Ein Button, der weiter ist, sollte halt rechts unten sein und nicht links unten. Solche Dinge sind, glaube ich, auch wichtig. Das ist aber Handwerkszeug. Und wenn du dann eben immer wieder damit zum Kunden zurückgehst, dann produzierst du halt möglichst wenig Waste. Ne? Das ist halt Grundphilosophie. Und ich glaube, so würde ich immer vorgehen. Also natürlich parallel immer gucken, ist der Markt groß genug? Finde ich mehrere Kunden darunter? Sind die auch bereit, das dafür zu bezahlen? Kann ich auch fragen, ne? Also, hey, bist du bereit, dafür zu bezahlen? Kannst du mir ein Letter of Intent unterschreiben, damit, wenn wir das fertig gebaut haben, dass du das buchen würdest? Aber einfach rausgehen mit Kunden, telefonieren, Video-Interviews führen, zu denen nach Hause gehen und sagen, zeig mir das mal, wie du das am PC machst, zeig mir mal, wo sind deine Ordner, zeig mir mal, wie scannst du diese Belege, wie und wann bringst du das deinem Steuerberater, welche Software verwendest du da, wie muss der Login da funktionieren und.
Also sehr, sehr eng dran sein, nicht nur konstruieren, wie das sein könnte, sondern wirklich in den Austausch gehen mit der möglichen Kundengruppe. Habt ihr unterwegs das Thema Zielkunde so ein bisschen verändert auch oder war das von Anfang an relativ klar bei euch und hat sich so im, also der klassische Wunschkunde oder der typische Kunde, den ihr hattet, nicht wirklich viel geändert?
Die letzten zehn Jahre hat sich nicht mehr so viel verändert, würde ich sagen. Wir haben schon viel diskutiert, ob wir das verändern, aber Kern ist es gleich geblieben. Am Anfang haben wir tatsächlich gedacht, wir verkaufen Selfdesk an größere Kunden. Ne? So. Das gehört ja immer, klar, du hast ein Produkt, du hast ein Problem. Das Problem haben wahrscheinlich mehrere Zielgruppen, aber an welche kannst du dann nachher auch dieses Produkt tatsächlich verkaufen über die unterschiedlichen Wege? Und das ist halt fundamental anders, ob du als an Selbstständige verkaufst oder an eine 1000-Mann-Firma. Und dazwischen gibt's halt viele Facetten von Grau noch dazwischen. Und dann auch, glaube ich, so ein paar Sprünge. Also ich glaube, so Unternehmen ab 50 Mitarbeiter oder ab 10.000 Euro ACV funktionieren halt über Sales. Das konnten wir uns nie so richtig leisten. Also, dass du rausfährst oder Termine machst oder eine Demo machst und das Produkt konfigurierst, anpasst etc. Aber am Anfang haben wir gestartet, ganz simpel. Wir wussten nicht so richtig, wer kauft das. Aber wir wussten, okay, dieses Problem gibt es am Markt. Dann haben wir halt 50 Firmen aus den ganzen Seiten angerufen, habe gefragt, ob die das möchten, ob die Interesse haben. Von der 50 haben wir vielleicht 2 Termine bekommen. Am Endeffekt waren das alles Absagen. Ja, okay, dann hat der erste Kanal halt nicht funktioniert. Dann haben wir halt gedacht, okay, aber doch, das Problem ist da draußen. Wir können es nur noch nicht adressieren über die Kanäle, die wir haben. Also haben wir weiter versucht und haben dann über Online-Marketing, über Google, über Facebook-Marketing auch wieder ausprobiert und über Facebook-Marketing witzigerweise 2013, das funktioniert heute nicht mehr, das schon mal vorweg, aber 2013, 14 hat das sehr, sehr gut und sehr, sehr effizient funktioniert. Wir haben dann irgendwie geschafft, hunderte Leads zu generieren pro Woche, wir haben dann mal einen Strich drunter gemacht, die haben dann auch gekauft, ein Abo abgeschlossen. Und im Endeffekt haben wir dann 20 Euro pro Kunde ausgegeben zur Akquisition. Und dieser Kunde hat dann pro Monat 15 Euro dagelassen, sodass, summa summarum, der zweite Monat einfach schon profitabel war. Das war geil. Ne? Mhm. Also dieser Moment werde ich nie vergessen. Damals wusste ich noch nicht, was Product Market Fit ist. Aber da war halt klar, wir haben ein Produkt, wir haben eine Lösung, die funktioniert. Und wir haben auch einen Vertriebskanal, der funktioniert. Plus dieser Vertriebskanal ist zum einen profitabel, also zum zweiten auch skalierbar, gewissen Maße. Ne? Irgendwann kommt alles an eine Grenze, aber wir konnten das dann schön skalieren und bootstrappen. Mhm. So hat sich dann die Zielgruppe von den großen Unternehmen hin verändert zu den kleineren Unternehmen. Und dann die letzten Jahre haben wir immer wieder diskutiert, sollen wir ein bisschen größere bedienen, sollen wir die kleineren bedienen und haben das aber relativ breit gelassen. Also ich erinnere mich auch noch gut, als wir mit den ersten Business Angels gesprochen haben, das müsste es 2015, 16 gewesen sein, die meinten dann immer, ja, da muss ich fokussieren und wir müssen segmentieren, wir müssen klar definieren, welche Industrien oder was auch immer, welche nicht. Haben wir echt viel gemacht. Ganz ehrlich, hat uns wenig gebracht. Also ja, jetzt, die letzten 1-2 Jahre haben wir das ein bisschen anders gemacht und haben dann auch nicht auf Industrien geguckt, sondern eher so auf Jobs to be done, also was sind die tatsächlichen ähnlichen Jobs to be done, die man segmentieren kann daraus. Mhm. Und so haben wir uns fokussiert bei den Zielgruppen, also innerhalb der ursprünglichen Micro-Entrepreneurs Zielgruppe 0 bis 10 Mitarbeiter, so würde ich sagen. Aber die Industriekategorisierung, Segmentierung hat uns nie geholfen. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ihr Glaube.
Ja, auch interessant. Dann vielleicht noch zu dieser Bootstrap-Phase. Du hattest ja aber auch gesagt, okay, da gab es auch Phasen oder Momente, wo tatsächlich nicht mehr viel Geld da war. Aber welche Tipps hast du da quasi gut durch diese Phase durchzukommen, vielleicht möglichst lange zu bootstrappen und gleichzeitig aber eben nicht in die Insolvenz zu gehen?
Cashflow-Planung ist alles. Cash is King, sagt man ja auch gerne. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Stellhebel. Zum einen auf der Kostenseite natürlich, wir haben jeden Cent 5-mal umgedreht. Wir haben so günstig wie möglich die Möbel gekauft auf Kleinanzeigen oder damals, ich weiß gar nicht, was es war, eBay und Co. Und auch über Zeitungsannoncen haben wir versucht, Möbel zusammenzubekommen. Haben wir auch Teile von unseren Familien geschenkt bekommen. Eine Kaffeemaschine weiß ich noch genau. Nee, 2 Kaffeemaschinen haben wir tatsächlich sogar geschenkt bekommen. Und haben alles selber aufgebaut, haben die Miete möglichst günstig von unserem Büro. Am Anfang sind wir bei meinen Eltern in der Garage gewesen tatsächlich. Dann haben wir irgendwann ein erstes Büro in Lahr in der Innenstadt, in so einem kleinen Städtchen gehabt. 400-500 €, ich weiß gar nicht mehr genau, pro Monat Miete. Haben auch bei den Mitarbeitern tatsächlich gespart. Das kann man machen. Uns hat es damals geholfen. Wir haben nicht viel Geld, also haben wir viele Studenten eingestellt, die hungrig waren, die Bock hatten, die, glaube ich, auch schon weiter waren als andere Studenten zu dem Zeitpunkt. Und so hatten wir, glaube ich, eine sehr engagierte Basis mit uns natürlich, die getrieben haben und die Bock hatten. Und die anderen Leute, die da auch mit Bock hatten und Dinge zu lernen, auszuprobieren. So haben wir die Kosten günstig gehalten, würde ich sagen. Und dennoch viel bewegt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da jetzt einfach nur Jugendforscht gemacht haben, sondern auch, glaube ich, immer geguckt haben, dass wir Top-Dinge umsetzen. Also egal ob Design, egal ob Software, Architektur. Wir haben aber auch Online-Marketing, wir haben auch viel kopiert, was in den USA damals passiert ist. Egal ob Pricing, SEO etc. Da einfach geguckt, dass wir am Zahn der Zeit sind und die Dinge so umsetzen. An der Top-Line, also im Cash-In, dadurch, dass wir viel auch selbst entwickelt haben in der Software, war das, sag ich mal, mit unserer Zeit abgegolten. Und klar, es war natürlich schön und toll, dass wir damals diesen Vertriebskanal Facebook so ausschlachten konnten zu dem Preis. Es ist, glaube ich, heute nicht mehr ganz so easy, trivial möglich. Es gibt bestimmt da draußen Kanäle, die genauso funktionieren. Keine Ahnung, TikTok oder whatever. Reddit, glaube ich, gibt immer noch Kanäle, die klein sind und für die Großen zu klein sind, aber für Unternehmensstart vielleicht heute passen könnten. Also Nischen suchen, die extrem profitabel sind. Das macht einfach Sinn, bevor ich jetzt halt direkt eine Messe in Köln buche für 15.000 €, Messestand designen muss, etc. Ich kann halt auch auf eine Messe gehen und ein bisschen Guerilla-Marketing machen und einfach rumlaufen und Leute anquatschen. Das funktioniert genauso bei Sales. Ich glaube, bei Online-Marketing ist es ähnlich. Da gibt es halt viele, viele kleine Plätze, die halt eben sehr klein, nischig sind. Das hat für uns gut funktioniert. Plus, wir haben einfach minutiös den Cashflow geplant. Also ich weiß noch genau, unsere Hausbank damals, die wollte uns mehrfach einen Insolvenzberater reinschicken, weil halt jeder Cent, der reinkam, ging sofort wieder raus. Haben wir reinvestiert. Das war schon wirklich auf Kante genäht. Also da hat auch nicht viel schief gehen dürfen. Aber für uns war klar, hey, im schlimmsten Fall müssen Marco und ich halt auf unser 1.000 € Gehalt im Monat verzichten oder 1.500 € Gehalt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Es war wenig, aber es wäre dennoch ein Hebel gewesen, sagen, okay, zahlen wir unser Kai-Gehalt aus ein paar Monate. Und klar, das kann man auch nicht immer machen, wenn man jetzt ein bisschen älter ist und Lebensstandard hat und Familie hat. Dann ist es auch nicht ganz so trivial. Dann glaube ich auch später, auch beim Cash-In haben wir immer geguckt, dass das Geld möglichst gut zirkuliert. Also die Kunden sollen möglichst sofort bezahlen, möglichst auch vorab so viel wie möglich. Also wir haben ein Jahresabos eingeführt, wir haben zwei Jahresabos eingeführt, was auch nicht typisch ist in diesem Segment. Aber wenn du halt Kunden akquirierst und die Kundenakquisitionskosten, keine Ahnung, 100 € sind, die Kunden im Monat 150 € dalassen, die zwei Jahre vorweg bezahlen, bist du im ersten Monat halt sofort profitabel und kannst wieder reinvestieren. Und wenn ich dann auch andere Gründer höre, die sagen, hey, ja, ein Kunde schließt heute ab, aber bis der Kunde dann tatsächlich anfängt zu bezahlen, das findet erst ein Jahr oder zwei Jahre später statt, dann denke ich jedes Mal, oh, das wird teuer, weil das muss dir jemand vorfinanzieren. Ich habe das ein paar Mal bei uns in Selfdesk in der Excel gemacht. Wenn du diesen Vorfinanzierungseffekt nach hinten schiebst, das Cash vom Kunden ganz spät kommt, brauchst du exponentiell mehr Geld in deinem Geschäftsmodell. Das ist unvorstellbar. Also jedes Mal, wenn wir die Marketing-Payback-Kosten von 12 auf 18 Mal modelliert haben oder 24, war einfach der Cashbedarf massiv höher. Massiv, massiv. Also dann kannst du kein profitables Bootstrapping-Business darauf bauen.
Ist das etwas, was sich, nachdem ihr auch Geld aus Finanzierungsrunden bekommen habt, geändert hat? Oder habt ihr das Thema Cash auch dann weiterhin stark im Blick gehabt? Du hast ja auch gesagt, wir haben das in den letzten Jahren gesehen, manchmal gab es so Phasen, da wurde mit Geld um sich geworfen, auch von Venture Capital Seite. Dann gab es Phasen, oh, jetzt muss ja Cash Burn aber reduziert werden, damit man möglichst lange noch hinkommt. Also welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, ich glaube, dass das 21, 22 oder 20 da passiert ist, das war Disneyland. Also ich glaube, da sind die Candies vom Himmel gefallen und alle haben so viel Geld bekommen und wussten nicht, wohin damit, und es musste halt raus. Und natürlich steckst du das in Dinge rein, die dann auch irgendwann nicht mehr effizient sind. Das Gute war, dass wir vorher sehr, sehr cash-effizient waren. Am Anfang natürlich durch Bootstrapping, gezwungenermaßen. Selbst aber mit dem ersten Geld 2017 und auch 2019 mit der zweiten Runde waren wir immer kleine Runden geraced und haben das meistens, würde ich sagen, also sehr, sehr effizient eingesetzt. Auch 2019, als Matthias Müller von Global Founders Capital damals noch auf unser Geschäft geguckt hat, hat er gesagt, hey, das ist wahnsinnig, wie effizient ihr seid. Und wir waren halt auch extrem stolz, wie viel ARR wir generiert haben schon zu einem Zeitpunkt. Und gleichzeitig aber, wie wenig Geld das gekostet hat. Heute kennen wir dieses Verhältnis als Burn Multiple, also wie viel Geld hast du eingesammelt oder beziehungsweise eingesetzt versus wie viel ARR hast du generiert, ist aber irgendwie eine logische Rechnung. Durch diese Grundmindset, würde ich sagen, sind wir mal durchmanövriert. Wir wurden dann aber zunehmend mutiger, zunehmend aggressiver, weil wir halt festgestellt haben, hey, das Geld, das wir investieren, das kommt schnell zurück. Und wenn wir uns vergleichen international, dann sind wir einfach vielleicht sogar zu effizient teilweise. Dann haben wir auch Dinge, und dann kam natürlich von allen Seiten, hey, wollt ihr nicht diese Runde racen, 30, 50, 80 Millionen, whatever. Also wir konnten uns damals wirklich aussuchen, welchen Betrag wir nehmen. Bewertung konnte man sich auch fast aussuchen, nicht ganz, aber das ist ja immer so eine Dreisatzrechnung dann dazu. Mit dem Geld, das war ehrlich gesagt wahrscheinlich auch zu viel. Also, oder beziehungsweise, ja, wir hätten es nicht so schnell ausgehen geben dürfen. Also mit den 50 Millionen aus 21, da waren alle in der alle wollten Geld ausgeben. Gleichzeitig sind natürlich auch die Klickpreise gestiegen, weil alles Geld in den Markt reingepumpt haben. Also für euch, für Gründer und Passion for Business Summe, das waren bestimmt auch goldene Zeiten, weil die Werbeleute, die haben da, glaube ich, viel Geld bekommen und die Preise haben sich nur, glaube ich, überschlagen. Und so war es bei uns auch. Also wir hatten da zu dem Zeitpunkt 2 Millionen Burn pro Monat teilweise. Das war Schlaraffenland. Geld musste raus. Es überspitzt sich ganz so schlimm, war es bei uns tatsächlich nie. Ich glaube, da gab es viele andere Wildwüchse. Wir hatten das aber dennoch einigermaßen im Griff. Und als wir dann gesehen haben, Anfang 22 war das, glaube ich, oh, wow, wow, hier verändert sich was. Die Zinsen gehen hoch, die Inflation geht, also Inflation ging erst hoch, ne, glaube ich, und dann kam natürlich auch noch Covid, Covid kam vorher, der Ukraine-Krieg kam, es war klar, die Welt wird unsicherer, damit wird sich dieses Schlaraffenland, dieses Disneyland wird schließen. Du musst jetzt schauen, dass du wieder mit dem auskommst, was du an Geschäft machst. Wenn du das gut machst, dieses Geschäft, dann wirst du auch weiterhin Geld bekommen. Aber für uns war auch immer klar, wenn wir Geld einsammeln, dann muss dieses Geld reichen, um profitabel zu werden. Und das war, glaube ich, gut. Und das haben wir 22 dann wieder gesagt, hey, jetzt ist vorbei, jetzt muss die Burn runter. Dann haben wir Zephyrusk wieder auf Effizienz getrimmt, haben dann auch ein paar Leute entlassen, circa 10% haben wir getrennt. Das war ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht, weil du natürlich 100 Leute in einem Jahr eingestellt, da bist du hier und da auch viel zu schnell im Hiring. Ich glaube, selektiv, heute sowieso durch AI, selektiv vorzugehen, die richtigen Leute auszusuchen und nicht jedem Problem einfach 2 neue Beine geben. Das ist, glaube ich, wichtig, weil du musst dich nachher auch dann immer wieder auf die richtigen und wichtigen Probleme oder die wichtigsten Probleme fokussieren. Das haben wir letztendlich getan. Und somit waren wir dann ab 22 immer noch mehr als ausreichend Cash-Puffer unterwegs, konnten damit weiter wachsen, langsamer, aber deutlich gesünder, deutlich nachhaltiger und auch nahe der Profitabilität. Selbst jetzt beim Exit, wir hatten noch genug Geld auf dem Konto, um auch noch weiter eigenständig weiterzumachen. Und wenn nichts geraced hätten oder kein Exit gemacht hätten, dann wären wir halt jetzt 26 profitabel geworden, cashflow-seitig, damit weitergemacht. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Das Business muss es natürlich hergeben, aber auch die operative Geschäftsführung muss es hergeben. Wenn du halt immer davon ausgehst, du bekommst irgendwie Geld und ja, und eigentlich müssten wir doch und eigentlich sollten wir und ja, aber ich glaube, man muss immer auch gucken, okay, was macht der Kapitalmarkt da draus und habe ich zum aktuellen Zeitpunkt mit den aktuellen Maßstäben ein gesundes Business. Wenn das gegeben ist, dann glaube ich, braucht man sich wenig Sorgen machen. Das, glaube ich, war eine wichtige Lehre aus 21, 22. Ja, man kann mal mehr Geld ausgeben und man kann aggressiv sein. Wenn sich aber die Welt verändert und man nach den neuen Maßstäben, die dann wirklich innerhalb wenigen Monaten sich dramatisch verändert haben, meiner Meinung nach, da muss die Unternehmenssteuerung eben angepasst werden.
Also eine gute Balance halten zwischen, und in manchen Märkten muss man ja sehr aggressiv im Wachstum unterwegs sein, ne? Und da im Endeffekt auch mit zu den Ersten zu gehören, wenn der Markt aufgeteilt wird, aber auch für den Fall der Fälle ein Stück weit vorzusorgen, dass man durchaus mal eine längere Strecke dann eben auch eigenständig oder weiterhin überstehen kann, wenn eine Finanzierung eben vielleicht mal nicht kommt, sich auch verzögert. Ich meine, das haben auch viele Gründer und Startups einfach jetzt gehabt in den letzten Jahren. Und wenn sich das dann eben um ein paar Monate nur verzögert und ein Investor nochmal kurz vor Schluss abspringt und dann geht's quasi wieder los, Und dann reicht das Geld nicht, dann ist es halt schade. So, ne? Obwohl vielleicht das Produkt gut ist, obwohl eigentlich alles ganz gut gelaufen ist, aber wenn du dann nicht schnell runterfahren kannst und trotzdem weiter wächst, um dann die Zeit zu haben, einen neuen Investor zu suchen oder einfach noch ein bisschen länger zu brauchen, um die Runde zu closen, dann ist es schade.
Absolut. Ich glaube eben diese Agilität, diese Schnelligkeit ist wirklich wichtig. Natürlich gehört auch Glück dazu und sind wir ehrlich, also ich könnte ja genug Punkte bei Selfdesk aufzählen, wo wir Glück hatten. Und wenn wir keinen Glück gehabt hätten, dann würde ich jetzt nicht hier heute so befreit darüber sprechen können. Mhm. Das steht außer Frage. Aber ich glaube, dieses schneller sein als andere ist, glaube ich, immer wichtig.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann nehmen wir jetzt vielleicht dieses Thema auf mit der Frage, wann so grundsätzlich dieses Exit-Thema vielleicht ins Spiel kommt. Und in erster Linie auch getrieben von Investoren, die ja dann im Prinzip wissen wollen, wann können sie eigentlich den Return auf ihr Investment realisieren und wie geht man da am besten vor, um dann wiederum auch attraktiv zu sein für Investoren. Was würdest du da mitgeben an Tipps?
Ich glaube, also natürlich, sobald man sich für Venture Capital entscheidet, egal ob es von VCs, Business Angels etc., bist du irgendwann Exit getrieben. Dennoch, und das war, glaube ich, auch gut bei uns, wir haben uns am Anfang nie groß Sorgen gemacht oder Gedanken drüber gemacht, okay, was wäre ein potenzieller Exit und wie können wir jetzt die Firma dahin designen, dass ein Exit stattfindet. Und das haben wir ehrlich gesagt bis zum Schluss nicht gemacht. Das ist, glaube ich, gut. Aber klar, rein technisch, wenn ein Fonds bei dir investiert, wenn dieser Fonds seine Fondslaufzeit Ende kommt, die sind immer so auf 10 Jahre gestrickt. Wir hatten das Glück, dass Fonds bei uns immer am Anfang investiert haben. Also wenn der Fonds ganz jung war, haben die bei uns investiert. Somit hatten wir 7, 8 Jahre Zeit gedanklich immer. Das ist auch ein wichtiges Kriterium, glaube ich, bei der Fondsauswahl. Wenn halt ein Fonds bei dir investiert, der schon 5 Jahre alt ist und du so das letzte Money out bist, dann hast du halt eben nicht so viel Zeit für die, wie bei einem Fonds, der halt ganz frisch, ganz jung ist. Weil die Fondslaufzeiten sind immer ähnlich. 10 Jahre. Manchmal könnt ihr auch noch verlängern. 2 Jahre oder sowas. Oder dich in so einen Annex-Fonds reinschieben. Das geht auch. Und ich glaube, das war, glaube ich, bei der Auswahl bei uns wichtig. Aber klar ist, hey, irgendwann muss eine Art Exit stattfinden. Und ein Investor, die MBG hier in Baden-Württemberg, das ist ein staatlicher Investitionsfonds des Landes, und die haben bei uns schon den Exit 2019 gemacht. Die waren happy damit mit diesem Multiple. Natürlich, wenn sie drin geblieben wären, wäre natürlich das Multiple für sie exorbitant besser gewesen. Aber die waren zu dem Zeitpunkt gut zufrieden. Und was ich damit sagen möchte, ist, es gibt ja unterschiedliche Arten von Exits. Es gibt Teil-Exits und dass du mal Investoren, Gesellschafter durchtauscht, auch Gründer, die durchgetauscht werden, die sagen, hey, bis hierhin war es cool, aber ab hier sollte jemand anders das Ruder übernehmen. Auch da kaufst du ja teilweise Gründer raus, kaufst Bestandsinvestoren raus, kaufst frühe Business Angels raus. Und ich glaube, das muss man immer im Kopf haben. Okay, wen möchte ich jetzt weiternehmen? Wer passt auch zur aktuellen Phase? Dann gibt es, glaube ich, auch da immer wieder Investoren, die du da durchtauschen kannst. Also hätten wir jetzt keinen Exit gemacht, hätten wir bestimmt auch ein paar Investoren mit rausgenommen. Beziehungsweise die hätten auch gesagt, hey, mir reicht es jetzt, ist okay. Und hätten teilweise Anteile verkauft, hätten teilweise vielleicht vollständig geexitet, hätten vielleicht aber auch mit investiert. Ich glaube, dieses Game gibt es immer. Ich glaube, da muss man sich bewusst sein, wo stehen die einzelnen Gesellschafter? Wen möchte ich auch noch weiter dabei haben? Das ist auch immer ein Unterschied. Und dann muss man, glaube ich, gucken, dass man die richtigen Investoren findet, die nach vorne hin Mehrwert stiften und sinnvoll sind und glaube ich, mit der gleichen Mission antreten.
Wenn dieser Investorenkreis immer größer wird, so über die verschiedenen Runden, dann gibt es ja, mir vorstellen, auch unterschiedliche Interessenslagen. Wie seid ihr denn da so durchnavigiert?
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, schwer zu pauschalieren für andere, aber wir, wenn ich von unserer Erfahrung spreche, ich fand immer gut, den Gesellschafterkreis so klein wie möglich zu halten. Ich glaube, es gibt Ausnahmen, also ich habe es auch ein Portfoliounternehmen, wo wir investiert sind, wo ich denke, dass es Sinn macht, einen breiten Business Angel-Kreis an unterschiedlichen Leuten dazu zu nehmen, weil das einfach das Unternehmen dabei pushen kann, Netzwerke eröffnet. Aber auch dann würde ich aufpassen, dass diese Business Angel gebündelt werden, sodass sich jeder, also ich einen Flohzirkus nachher managen muss, mit unterschiedlichsten Interessenlagen, sondern dass es immer sehr gleichgeartet ist. Aber das haben wir ganz gut gemacht. Wir hatten nie groß Business Angel drin, sondern ganz wenig und hatten im Wesentlichen immer eine Handvoll institutionelle Investoren. Der größte hatte zum Schluss 17-18%, sodass auch niemand wirklich etwas allein entscheiden konnte. Und gleichzeitig auch für der Governance konnten unsere Investoren eigentlich eh nichts entscheiden. Die hatten natürlich ihre Vetorechte, mussten Budgets absegnen und haben natürlich auch ganz viel mitgesprochen bei so strategischen Themen und finanziellen Budgetentscheidungen. Das ist auch wichtig und richtig, glaube ich. Aber wir haben immer aufgepasst, dass es eben nicht in eine Richtung abtrifft, dass eine Interessenslage von einem Investor überhand nimmt und, sage ich mal, die Ausrichtung der Firma bestimmt. Weil das wäre, glaube ich, nicht im Sinne der Firma, aber nachher geht es immer um die Firma, um ein tolles Business zu bauen. Und die Gesellschafter können sich entscheiden, ob sie halt eben diese Reise mitgehen oder auch nicht. Und wenn sie sagen, sie möchten nicht mehr die Reise mitgehen, dann sollte das aber auch nicht jetzt die Richtung massiv verändern können. Natürlich kann man überlegen, ob man mal kurz stoppt den Zug und sagt, hey, okay, bitte einmal aussteigen, bitte neuer bitte einsteigen, aber dann geht's weiter.
Mhm. Du hattest das Thema Unternehmensbewertung auch angesprochen. Und da wir uns jetzt noch kurz in diesem Bereich jetzt einfach mal bewegen, wie sollte man da rangehen? Gerade auch von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde steht ja immer das Thema im Raum, wie wird das jetzt hier bewertet? Ja. Welche Tipps hast du da?
Ja, das ist echt ein schwieriges Thema. Ich glaube, wenn du ein reifes Unternehmen hast, wie Cevdas zum Schluss, dann bist du halt vergleichbar mit Unternehmen, die halt der Börse sind. Und dann gibt es halt im SaaS-Bereich die ARR-Multiples. Wenn du noch nicht profitabel bist, irgendwann gibt es dann auch EBITDA-Multiples, wenn du profitabel bist, für unterschiedliche Geschäftsmodelle, aber du vergleichst dich im Endeffekt mit anderen Unternehmen in ähnlichen Phasen, die eine Bewertung bekommen haben durch den Markt. Klar, da steckt im Hintergrund dann schlaue Discounted-Cashflow-Rechnungen dahinter etc. Und dann wird das halt irgendwie modelliert. Aber ich glaube, simpel gesagt, über ein ARR-Multiple zu gehen, in einem SaaS-Business oder Umsatz-Multiple in Summe, macht, glaube ich, Sinn für ein Unternehmen wie Cevdesk. Weil, also ich sehe jetzt Seed-Finanzierungsrunden mit keinem Umsatz oder kaum Umsatz, da kannst du aber sowas nicht kommen. Also da wird das ja alles Schall und Rauch und dann wird halt gesagt, okay, es wird 1 Million eingesammelt und dann ist die Bewertung, es wird sich 4, 5 Millionen, was weiß ich. Das finde ich auch abartig, was da teilweise geht. Diese Bewertung haben wir damals nicht bekommen. Aber so ist die Welt nun mal heute und ist ja auch gut für Gründer. Und ja, ich glaube, wir zum Schluss haben dann auch immer geguckt, hey, ich glaube, das war auch ein wichtiges Entscheidungskriterium, ne, welche Aggressivität wir in unserem Spending fahren und wie viel wir burnen, weil das natürlich deine Runway verkürzt entsprechend. Du dann wieder gezwungen bist, gegebenenfalls zu einem Punkt Geld zu raisen, bei dem der Markt nicht in favor für Cevdesk ist. Und als die Multiples dann eben an den Börsen gefallen sind, dann haben wir geguckt, was macht Xero, was macht Intuit, was machen andere SaaS-Unternehmen wie Salesforce, HubSpot, whatever. Geguckt, wie verhalten sich da die Multiples und wenn die halt im freien Fall sind, dann war klar, okay, vielleicht jetzt sollten wir gerade kein Geld raisen, weil das wäre nicht gut. Dann würden wir eine Downround, also eine schlechtere Bewertung als vorher, riskieren. Deswegen glaube ich, ist immer im Blick zu behalten. Jetzt auch nicht, sich deswegen komplett verrückt zu machen, außer man ist darauf angewiesen, dann ist natürlich klar, dann muss man das im Blick behalten. Wir haben geguckt, hey, was macht der Markt? Wie verhalten sich die Multiples? Passt das gerade? Passt das nicht? Können wir da reinwachsen? In welcher Zeit können wir da reinwachsen, um die alte Bewertung zu rechtfertigen? Also muss man auch kein Geheimnis draus machen. Die Bewertungen aus 21 oder die Multiples aus 21, die kommen so schnell nicht wieder. Die sind immer noch nicht da und viele Unternehmen sind diese Bewertung von damals, weil die Multiples sich halt halbiert haben oder sogar noch mehr. Musst du halt eben das Unternehmen mindestens verdoppeln aus diesem Zeitpunkt heraus. Mindestens. In häufigen Fällen sogar noch viel, viel mehr. Und da reinzuwachsen ist, glaube ich, wichtig. Wir haben das bei Cevdesk geschafft und war klar, hey, okay, ab jetzt macht's wieder richtig Spaß, jetzt können wir wieder Geld raisen. Und das war natürlich auch ein ausschlaggebendes Kriterium. Aber eben, ich glaube, man sollte sich von der Bewertung nicht verrückt machen lassen, weil im Endeffekt, der Markt gibt dir eine Bewertung, den Markt solltest du halt, finde ich, haben wir aber versucht einzuschätzen, konnten dann auch schon vor einer Runde immer so eine Range antizipieren. Manchmal hat die Range zugetroffen, manchmal haben wir die Mitte getroffen, manchmal aber auch waren wir komplett drüber. Das war natürlich umso schöner. Und so, glaube ich, sind wir ins Thema Bewertung reingegangen. Wir sind auch ehrlich gesagt nie in eine Finanzierungsrunde oder was auch immer rein und haben gesagt, hey, diese Bewertung in etwa stellen wir uns vor. Sondern wir haben immer gesagt, wir möchten das Geld raisen oder wir stellen uns diese Transaktion vor in dieser Struktur mit dem Geld, was reinfließt. Dieses Art von Geld geht raus oder diese Anteile gehen raus. Das ist die Struktur. Es wird ein kompetitiver Prozess. Du bist nicht die einzigste Person. Du hast eine Chance, ein indikatives Offer abzugeben. Mach dein Bestmögliches und danach entscheiden wir, okay, mit welchen Parteien wir weitermachen. So haben wir eigentlich immer einen ganz guten Preis erzielt, aus meiner Sicht. Aber wir sind nie rein und haben gesagt, okay, wir stellen uns Bewertungen 20 Millionen vor, whatever. Oder 5 Millionen am Anfang. Ne? Mhm. Das war nie der Fall. Also immer gesagt, gib uns die bestmögliche Bewertung, die für dich möglich ist. Und wenn du dann gut positioniert bist, dann nehmen wir dich weiter in den nächsten Schritt.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist mal ganz gezielt auch das Thema, ne? Wie aggressiv soll ich nun als Gründer da reingehen und kann mir das später irgendwann mal auf die Füße fallen?
Ja, wir sind hier in einem kleinen Städtchen aufgewachsen, wir sind auch im Dorf aufgewachsen. Dieses aggressive, wirklich richtig aggressiv, ist uns nie so richtig gut gestanden. Mhm. Brauche ich jetzt der Grund natürlich. Ich glaube, wir können ganz gut verhandeln. Ich glaube, wir können ganz gut auch etwas schmackhaft machen. Aber jetzt irgendwie zu hart zu pokern, habe ich jetzt, glaube ich, selten, wenn nicht sogar nie gemacht, sondern immer gesagt, hey, das ist so, wir haben einen sauberen Prozess, wir haben uns gut vorbereitet, wir haben einen sauberen Prozess skizziert. Ja, natürlich haben wir gesagt, okay, wenn zum Schluss jetzt vielleicht 5 Parteien dabei sind oder 2 Parteien, dann haben wir natürlich nochmal 2, 3 dazu erfunden. Vielleicht so ein bisschen gepokert haben wir schon, aber wir haben es nicht Schale und Rauch gepitcht, und weil das fliegt dir doch irgendwann auf die Füße, wenn du zu viel Erwartungen wächst und die nachher nicht kommen, dann würde ich dir eher raten, als Gründer schnellstmöglich das Schiff zu verlassen, weil irgendwann holt dich das ein. Irgendwann hast du nur noch scheiß Board-Meetings, irgendwann hast du nur noch Investoren, die genervt sind, weil du eben weit von den Erwartungen weg bist. Und auch in so einem Exit-Prozess, du gibst dir Garantien ab, du bist in Verhandlungen drin, wo es dann auch ein Businesspläne nach vorne geht. Und uns war es auch wichtig, bei einem Exit, das bringen wir vielleicht bei dem Punkt, die Firma in einem guten Zustand zu hinterlassen, sodass Zephdesk ewig, höchst immer ewig Bestand hat in einem tollen Umfeld und weiter florieren kann. Wenn wir zu viel Erwartungen geweckt hätten in dem Prozess, ja, dann kommen die ein halbes Jahr, Jahr später und sagen, oh, nicht Erwartungen erfüllt, jetzt müssen wir die Kosten aber massiv runternehmen. Den Zustand haben wir nicht und hoffe ich, werden wir auch nicht erreichen, weil das einfach ein natürlich ambitionierter, aber auch realistischer Plan ist, den wir immer vorgelegt haben.
Mhm. Fabian, mal nochmal einen Blick, also wir haben jetzt sehr stark die Finanzierungsseite beleuchtet, nochmal die operative Seite auch in den Blick zu nehmen. Du hast ja auch davon geredet, ihr habt natürlich massiv Leute eingestellt, ihr habt dann auch mal eine Phase gehabt, wo ihr mit 10%, ist, glaube ich, auch noch überschaubar, aber wo auch durchaus mal in einem Schwung mehr Leute gehen mussten. Du hast das Thema Teamaufbau auch vorhin schon mal genannt als Erfolgsfaktor. Was würdest du hier mitgeben? Wie kann man relativ schnell und gut und auch nachhaltig skalieren und aufbauen?
Ich glaube, das war wahrscheinlich die größte Herausforderung für mich persönlich, aber auch, glaube ich, für uns als Zephdesk. Wahrscheinlich ist es auch, wenn du ein funktionierendes Geschäft hast, ein funktionierendes Produkt hast, dann wahrscheinlich die Königsdisziplin, das Ding wirklich auf die Füße zu stellen, dass das skaliert, und das skaliert in gewissem Maße natürlich über Leute, über die richtigen Leute. Am Anfang, wie schon gesagt, haben wir sehr auf Freunde, Familie, Studenten gesetzt. Die waren halt da. Die waren auch nicht besonders teuer, würde ich jetzt mal sagen. Die waren aber sehr ambitioniert, die hatten Bock und haben eine Leidenschaft geteilt. Und ich glaube, das war zufällig oder vielleicht auch einfach aus dem Grund naturell genau richtig, sich mit Leuten zu geben, die eine ähnliche Ambition teilen und die ähnliches Mindset haben, wachsen wollen, Dinge lernen wollen. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, das haben wir auch aufrecht erhalten. Irgendwann, glaube ich, verbessert das auch so in gewissem Maße, weil du ja noch größere Organisation bist, dann bist du vielleicht auch, hey, da brauchst du jetzt halt jemand in der Buchhaltung, die halt genau das schon gemacht hat, du weißt, es läuft. Und dann hast du vielleicht nicht nur die ambitionierten jungen Heißdüsen am Anfang. Das war, glaube ich, der Grundeinstieg. Wir haben dann auch angefangen, Strukturen zu schaffen. Irgendwann hast du Führungskräfte, irgendwann bist du natürlich selber eine Führungskraft als erstes, dann stellst du Führungskräfte ein, beziehungsweise promotest Leute, die, wo du denkst, dass eine Führungskraft werden. Am Anfang machst du natürlich den Fehler, dass du Leute promotest, die sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun. Dann stellst du fest, okay, sie sind sehr, sehr gut in dem, was sie tun, aber nicht sehr gut darin, Leute zu führen oder auch nicht so gut sind in Kommunikation etc. Das ist halt dann das Skillset, was viel, viel wichtiger ist, als eben Texte schreiben, programmieren, whatever. Das war, glaube ich, das, was wir, glaube ich, bei Zephdesk lange vernachlässigt haben. Was am Anfang, glaube ich, sehr gut war, ne, diese Leute hier in der Region zu finden, zu halten, zu fördern, wachsen zu lassen, das haben wir exzellent gemacht, würde ich sagen. Was wir nicht gut gemacht haben, wir haben zu spät auf tatsächliche Erfahrung, Exzellenz aus anderen Unternehmen gesetzt. Es ist Offenburg, wo wir Stand heute sind, leider noch nicht der Nabel der Welt, was das Thema Digital-Business angeht. Und wenn du einen Cloud-Engineer suchst oder einen Produktdesigner etc., da gibt es jetzt nicht so viele. Mittlerweile arbeiten die meisten davon bei Zendesk ohnehin schon. Aber wir mussten dann halt irgendwann über die Grenzen der Ortenau beziehungsweise auch Baden-Württemberg beziehungsweise auch teilweise natürlich aus Deutschland heraus springen und sagen, hey, wo sind die besten Leute, die uns jetzt nach vorne bringen, die dennoch trotzdem noch dieses Mindset haben und diesen Hunger haben, aber halt eben auch Ruhe mitbringen, Fokus mitbringen und wirklich Ende-zu-Ende Verantwortung mitbringen. Die Dinge, wo du weißt, hey, brauchst Leute nicht anlernen, sondern die lernen dich an oder lernen andere Leute an und bringen das Thema, was du gerade beackern willst, nochmal auf ein ganz neues Level. Vielleicht sogar ein Level, was du vorher gar nicht gesehen hast. Du hast eine Messlatte gehabt und gesagt, okay, hier ist, das ist top. Und dann ziehst du die Leute, kommen die Leute. Wenn sie diese Messlatte verschieben, dann glaube ich, hast du wirklich einen Volltreffer gelandet. Und wenn sie die Leute, wenn sie die Messlatte gerade so treffen, dann ist es, glaube ich, cool. Ne, das gibt's auch manchmal. Wenn sie die Messlatte nicht treffen, dann, dann sollte man, glaube ich, auch schnell konsequent sein. Oder waren wir am Anfang, glaube ich, nicht konsequent. Mit der Erfahrung wurden wir auch konsequenter. Rückwirkend betrachtet, würde ich sagen, war es nicht immer konsequent genug.
Das ist ganz spannend, dass du das angesprochen hast, dieses Thema vom fachlich guten Mitarbeiter zur Führungskraft. Wie ist das denn bei dir? Wie hat das denn bei dir geklappt? Oh. Weil dich konnte ja jetzt dann auch keiner wieder zurückdegradieren, wie auch immer. Also was braucht es aus deiner Sicht, um sowohl als Mitarbeiter dann eben zu einer Führungskraft zu werden, aber auch für den Gründer, für die Gründerin?
Ich glaube, ich bin jetzt nicht die beste Führungskraft. Ich glaube, ich gebe Leuten sehr schnell Verantwortung, weil ich grundsätzlich hohes Vertrauen in Menschen habe, Vertrauensvorschüsse gebe. Das ist, glaube ich, grundsätzlich so. Ich bin aber auch ein relativ fauler Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin froh, wenn andere Leute, ganz offen gesprochen, andere Leute für mich arbeiten. Das hat Vor- und Nachteile. Ich habe häufig nicht erkannt, oder manchmal würde ich das sagen, nicht häufig, aber manchmal nicht erkannt, wenn Leute überfordert waren mit der Situation. Mhm. Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass die Leute das schon irgendwie hinbekommen und wenn nicht, werden sie sich melden. Aber das ist, glaube ich, definitiv eine Schwäche von mir und die ist mir bewusst, aber ich habe sie noch nicht gut genug gelöst und habe jetzt auch gerade keine Mitarbeiter, also dass ich es auch nicht weiter daran üben kann. Aber wenn die Leute dann zu mir kamen und gesagt haben, hey, ich habe hier ein Thema und ich komme nicht weiter, dann habe ich mich lieben gerne mit den Leuten hingesetzt und gesagt, hey, komm, lass uns das gemeinsam machen, habe es vorgemacht, dann habe ich die Person das nachmachen lassen, habe vielleicht später in der dritten Iteration dann nochmal drüber geguckt und in der vierten Iteration habe ich die Leute dann wieder frei laufen lassen. Das ist, glaube ich, so, wie es bei mir meistens ganz gut funktioniert hat. Ich bin aber dennoch auch jemand, wenn ich merke, dass etwas nicht gut genug gerade läuft, dann bin ich schon gerne auch nitty-gritty und fuchse mich da schon tief rein. Schaue mir dann auch mal ein Keyword-Set bei Google Ads an. Das habe ich tatsächlich auch noch letztes Jahr, glaube ich, gemacht teilweise. Weil ich merke, okay, da geht mir vielleicht gerade Geld aus, was nicht sinnvoll ist. Ist das jetzt ein Rat, den ich anderen geben würde? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, sich rein zu fokussieren und das ist schon wichtig, weil der Apparat wird immer intransparenter und wenn du manchmal diesen Apparat nicht durchsteigst, dann erkennst du halt eben nicht die Dinge, die gut funktionieren und nicht gut funktionieren, weil die Leute erzählen ja immer, dass es gut funktioniert oder gibt tausend Gründe, warum wir die Ziele nicht treffen, aber die tatsächlichen Gründe sind häufig manchmal anders.
Ist ein spannendes Thema. Ich erinnere mich an einen anderen Podcast, also nicht von mir, sondern aus dem Netz mit dem CEO von Airbnb und der hat sich, und dann ging es auch um dieses Thema Micromanagement, was man schnell damit labelt, ne? Wenn dann plötzlich eine Führungskraft so reinguckt, aber ja. Also er war ein starker Vertreter davon, weil im Prinzip er dadurch sicherstellen kann und er hat ähnliche Dinge beschrieben, so wie du das jetzt gerade mit dem Google Ads Keyword Set beschrieben hast. Starker Vertreter davon, dass es eben eine gewisse Qualität geben muss, nachdem irgendein Prozess, irgendeine Aufgabe und so weiter gelöst wird. Und wer, wenn nicht die Führungskraft oder dann eben bei manchen Dingen auch er, soll halt diese Qualität und diesen Standard eigentlich setzen. So, ne, wenn dieser Standard eben noch nicht erreicht ist. Und insofern sieht er das eben vor dem Hintergrund und praktiziert das auch sehr, sehr offen und sehr extrem wohl. Dass er da doch, ja, trotz der Tatsache, dass er CEO von einem sehr, sehr großen Unternehmen ist, in manche Dinge sehr, sehr tief reinschaut und reingeht.
Ja, der sogenannte Founder-Mode ist jetzt gerade wieder richtig en vogue, ne? Also, ja, also fand ich auch verrückt. Die letzten Jahre habe ich das Gefühl, immer dieses, ich würde schon sagen, so ein bisschen esoterische Methodiken gepredigt, ja, man muss Strukturen bauen, die muss den Leuten vertrauen. Natürlich ist das absolut wichtig, aber wenn die Scheiße halt hochkommt, und ich glaube, in den letzten Jahren ist halt deutlich mehr Scheiße wieder hochgekommen als die Jahre zuvor, aus unterschiedlichsten Gründen. Ne? Manchmal hat das Business nicht funktioniert, keinem ist aufgefallen. Manchmal hat der Kanal nicht funktioniert, keinem ist aufgefallen. Manchmal hat sich der Markt verändert, keinem ist es aufgefallen. Und wenn dann eben solche Curveballs kommen, dann muss er halt irgendwie gewappnet sein und diese Curvebälle dann auch nehmen können. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn du halt auch dann noch dich tief reinfuchsen kannst und dann halt auch mal wieder mehr Micromanagement machst als vorher. Aber klar, wenn das die Grundvoraussetzung ist, dann hast du wahrscheinlich keine funktionierende Org, hast keine, nicht die richtigen Leute und wahrscheinlich ein Gründer, der zeitnah entweder sich also in Burnout landet oder sich jemand nur um Dinge kümmert, die nicht die richtigen sind. Also ich muss mich auch noch um Strategie, um das C-Level-Setup, um Management-Setup kümmern, Investorenkommunikation machen. Und wenn ich mich halt immer nur um Google Ads kümmere, dann mache ich ja keine Unternehmensstrategie oder lasst die falschen Leute vielleicht an anderen Stellen laufen, sondern man muss immer bewusst sein, was ist die Prio.
Ja, ja und die Balance dann eben. Ne? Ich glaube, es gibt Phasen, da kannst du ein Stück weit oben schwimmen oder segeln oder fliegen und dann gibt es eben Phasen, wo du einfach tief auch mal reintauchen musst.
Ja.
Das eine Thema, was du auch jetzt gerade nochmal angesprochen hast, wenn Ziele nicht erreicht werden, das ist ja gerade, wenn man eben auch mit einer Cashburn unterwegs ist, wenn man ambitionierte Wachstumsziele hat, was passiert? Ne? Du hast es beschrieben, ja, gibt immer viele Ausreden, wenn irgendwas nicht klappt, wenn Ziele nicht erreicht werden. Wie seid ihr damit umgegangen oder wie habt ihr es vielleicht geschafft, es hinzubekommen, dass Ziele zumindest zu einem gewissen Grad doch immer erreicht wurden? Also wie kriegt man das hin, dass diese Dynamik auch nicht verloren geht?
Mhm. Das ist natürlich auch so eine Balance, finde ich. Also zum einen sind es natürlich Ziele, die ambitioniert sind, die sich stretchen lassen. Und nach dem OKR-Prinzip ist, glaube ich, auch an vielen Stellen okay, finde ich, wenn man 80% erreicht. Das geht jetzt halt mit dem Cash leider nicht ganz so. Wenn das Geld nicht mehr im Konto ist, dann ist es nicht mehr im Konto, Punkt. Deshalb wird da immer so ein gewisses Puffer eingebaut haben, aber ich fand das immer eine ganz gute Mischung und ich glaube, du musst halt einfach dann auch Verantwortung übernehmen, wir haben Verantwortung übernommen, konsequent danach gehandelt, wenn die Ziele nicht erreicht worden sind. Wenn wir halt uns für den Produktbereich A vorgenommen haben, das Ziel zu erreichen, haben es nicht erreicht, okay, dann müssen wir die Kosten runternehmen. Das, glaube ich, muss der Führungskraft bewusst sein, das muss dem Manager bewusst sein, okay, ja, wir haben das Ziel nicht erreicht, ist so und ja, es gibt dafür Gründe. Und wir müssen jetzt am Setup was ändern. Entweder wir müssen das Setup definitiv ändern, weil das Setup haben wir unter der Prämisse gebaut, dass dieser Cash kommt und das Cash ist nicht gekommen. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, so sind wir umgegangen, haben immer noch trotzdem, glaube ich, in den Finanzplänen, in den Budgets ein gewisses Puffer drin gelassen. De facto haben wir es so gemacht, haben die Finanzpläne gebaut, meistens so einen ambitionierten Case gebaut und einen vorsichtigeren Case, würde ich jetzt mal nennen. Den vorsichtigeren Case haben wir eingeloggt für uns. Danach haben wir die Kosten geplant. Und den ambitionierten Case haben wir in die Teams gegeben und gesagt, hey, das sind die Ziele, nach denen wir laufen. So viele Neukunden, maximal so viel Churn. Aus dem Bereich kommt das, aus dem Bereich kommt das. Und da war immer ein natürliches Puffer da, sodass wir da noch steuern konnten. Wir haben häufig mit unserem CFO Olli gewitzelt, wo hast du noch Puffer eingeplant? Gefühlt hat er immer hier rechts und links immer noch ein bisschen Puffer eingebaut. Und ich sage, Olli, jetzt hör doch auf, überall Puffer einzubauen. Das macht keinen Sinn. Also da war ganz witzig miteinander gestritten. Aber ich glaube, das Unternehmen war das an vielen Stellen gut. Ist das immer aufgegangen? Nee, muss man auch ganz klar sagen. Also wie ich vorhin schon erzählt, 22 definitiv nicht. Da musste man einfach ein neues de facto Budget machen und dann gab es halt x Kosten weniger. Aber haben wir ehrlich gesagt nie ein Jahresbudget durchgezogen. Wir haben jedes Jahr mehrfach geplant und auf die Realität angepasst. Das ist aufwendig, kann man bestimmt auch besser machen, also bin ich mir sicher, weil das echt auch nervig und anstrengend für die Teams war, jedes Mal neu zu planen. Aber es hat so eine gewisse Flexibilität mitgegeben und wir waren halt immer auch konsequent dann mit den Kosten. Ich sagte, okay. Und habt die Verantwortung auch nicht nur bei uns gelassen. Ne? Also es ist auch nicht, also die Ziele müssen von den Teams, von den Subteams erreicht werden. Ich konnte wenig Ziele erreichen persönlich. Ich konnte nur sicherstellen, dass die Ziele an den richtigen Zielen gearbeitet werden mit den richtigen Leuten. Aber das Gleiche gilt ja auch für Führungskräfte, Bereichsleiter. Wenn die Ziele nicht erreicht werden, dann muss die Person, finde ich, auch danach handeln, konsequent, selbstständig und die Veränderung herbeiführen, das Setup verändern. Weil nur dann, glaube ich, skaliert das dann auch irgendwie. Mhm.
Gut, dann vielleicht da noch als letzten Punkt bei dem Thema Skalierung und Wachstum, dieses Thema Kultur, Vision für das Unternehmen, um so ein bisschen einfach vielleicht diesen, also gerade wenn die Teams wachsen oder wenn ihr da 200-300 Mitarbeiter werdet, dass so ein verbindendes Element da ist. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht und wie viel steckt da von euch beiden drinne als Gründer versus, okay, wir bauen das ist irgendwie hier bottom-up gewachsen, dieses Thema Vision, Kultur, Werte?
Wir haben auch da, glaube ich, unterschiedliche Facetten gelebt. Am Anfang war das Marco und Fabi, die rennen voraus und alle rennen hinterher. Das hat, glaube ich, gut funktioniert, bis so 60, 70, 80 Leute, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich eher 60 als 80. Irgendwann bringst du natürlich Leute ins Unternehmen, die auch viel Erfahrung mitbringen, die unterschiedliche Erfahrungen haben, die einfach diverser sind, nicht alles offen bekommen, internationaler sind, unterschiedliche Companies schon gesehen haben. Dann ist es halt eben, das Unternehmen ist erwachsener geworden. Und ich finde, da muss man sich schon nochmal die Sinnfrage stellen, okay, was verbindet uns eigentlich? Das haben wir dann 21 gemacht, in einem kollaborativen Prozess, extrem cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Das sogenannte 17A-Prozess war das. Ein kleines Subset von Leuten genommen, ach so klein war das gar nicht, 20. Und haben uns hingesetzt in 2, 3 Workshops und haben das definiert, was sind eigentlich unsere Werte, was ist unsere Mission, warum ist es unsere Mission, warum wollten das Marco und Fabi am Anfang so, warum machen wir das heute so und was ist vielleicht auch ein No-Go für uns, was unterscheidet uns. Da waren wir sehr, sehr stolz drauf, extrem stolz darauf und haben immer gedacht, wir sind sehr, sehr unique und ja, natürlich ist jedes Unternehmen unique und natürlich ist Self das auch ganz besonders unique, aber na, man sieht es ja schon so ein bisschen an meinem Augenzwinkern, hört man das leider nicht im Podcast, wir haben das, glaube ich, schon ein bisschen unterschätzt, wie unique wir sind. Ich glaube, wenn du Unternehmen anguckst, gibt es schon viele Best Practices und ja, am Anfang auch der Begriff Self-Family sehr geprägt und das auf Augenhöhe. Natürlich ist es wichtig und ist auch nach wie vor ein Wert von Self, das, aber ich glaube, oder sei du selbst noch besser. Ich glaube, manchmal wurden diese Werte auch zu stark missbraucht. Also ein Wert war sei du selbst, ein Wert war aber auf Augenhöhe, ein Wert war im Multiplayer, ein Wert war hoch hinaus und ein Wert ist, gestalte die Zukunft. Die sind super, die sind richtig, aber wir haben, glaube ich, diese, würde ich sagen, Bodenständigkeitswerte zu stark betont. Und also ich habe auch Sätze gehört teilweise wie, boah, nee, auf die Aufgabe habe ich jetzt keine Lust, weil das sei du selbst und das ist nicht meine Aufgabe. Ja, Moment, du hast eine Rollenbeschreibung, du hast einen Job und wenn das nicht dein Job ist oder du den Job nicht machen willst, was machst du denn hier? Ne? Also das ist mal ganz einfach gesagt. Aber ich glaube, man muss immer aufpassen, dass so eine Kultur nicht in eine Richtung abdriftet, die gefährlich wird. Ja, die Kultur ist da. Und natürlich ist das einfach der gemeinsame Mittelwert, würde ich jetzt sagen, den Leute, die du einstellst und die du mitnimmst auf die Reise. Aber de facto der ultimative Entscheider ist halt immer noch der Geschäftsführer, der Gründer. Und ich kann auch sehr, sehr aufpassen, welche Leute man mitnimmt. Und extrem gute Leute, extrem gute Teamplayer, die einfach exzellent sind. Das sieht man ja auch im Sport bei einer Mannschaft. Wenn du halt da exzellente Player hast, das sind in der Regel keine krasse Individualisten, sondern das sind gute Teamplayer, die wissen, dass es wichtig ist, dass sie eine gute Verteidigung braucht, dass sie einen guten Angriff braucht, gutes Mittelfeld braucht. Und ich glaube, das ist so auch ein Mindset. Also ich sage nicht, dass das eine richtig ist und das andere richtig. Ich sage nur, ich glaube, muss ich aufpassen, auf welcher Facette man sich zum jetzigen Zeitpunkt bewegt. Und Self, das hatte definitiv eine Zeit, finde ich, wo wir zu stark dieses, hey, wir sind unique, wir sind ganz, ganz, ganz besonders und wir sind ganz toll, wir machen alles anders. Wir erfinden auch die Welt, wie wir arbeiten, neu, ja, aber ich kann man viel stärker sollten wir die Welt nicht neu erfinden, sondern einfach nur Best Practices nehmen und diese extrem gut umsetzen. Und dafür, glaube ich, einfach die besten Leute zu finden, die natürlich Teamplayer sind, die natürlich bodenständig sind, die natürlich ambitioniert sind. Aber diese Genenner finden sich auch in vielen anderen Unternehmen, muss man auch ganz klar sein. Also ich glaube, man sollte Kultur nicht überbewerten und man muss aber aufpassen und sie aktiv gestalten, weil sie ist immer da. Man kann auch machen, was man möchte. Dann aber auch, und das ist auch nichts, was man heute auf morgen auf links dreht. Also ich glaube, wenn ein Unternehmen sagt, boah, mit der Kultur bin ich gar nicht zufrieden, ich muss da jetzt was ändern. Also das sieht man ja auch häufig bei so großen Konzernen. Es ist halt da und das ist für die wahrscheinlich ein Jahrzehnt, bis sie das gewechselt haben. Und wir bei Selfdesk haben da auch eine Zeit gebraucht, bis wir, sag ich mal, diesen Modus, den wir heute fahren, und ich glaube, der uns sehr, sehr erfolgreich macht, den finde ich gut. Diese Facette würde ich fahren, aber ich muss aufpassen, dass weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung abdriftet, weil eine Söldnertruppe, die einfach nur exzellent ist und krasse Individualisten sind, bringe ich auch nicht nach vorne, wenn alle gegen alle arbeiten.
Mhm. Dann lass uns jetzt zum Abschluss auch nochmal kurz auf dich schauen, quasi als Gründer. Einerseits die Frage, welche Tipps hast du da für andere Gründer, auch diese lange Reise, die auch ja große Herausforderungen, große Höhen, große Tiefen quasi mit sich bringt, in der guten Gesundheit, in einem guten Energielevel, und auch mit quasi immer einer Lust, auch weiterzumachen, durchzuhalten. Also das muss man ja auch einfach mal dazu sagen, ne? Viele bleiben ja gar nicht so lange an Bord. Bei Mitarbeitenden ist die Fluktuation ja teilweise enorm, ne? 1 bis 2 Jahre, dann kommt die nächste Station. Auch bei Gründern sieht man das, oder sind es 3, 4 Jahre. Bei euch war es ja nun deutlich länger. Wie schafft man das? Was sollte man tun, damit man da möglichst gut auch durchkommt?
Ja, das, was ich eingangs erwähnt hatte, finde ich schon extrem wichtig. Wenn du nicht liebst, das, was du tust, also im Kern, natürlich gibt es Scheißtage, natürlich gibt es viele Dinge, die ich nicht gerne mache. Und auch wenn ich jetzt gerade nicht mehr bei Selfdesk operativ arbeite, gibt es auch jetzt genügend Dinge, die ich nicht gerne mache. Aber ich glaube, ich habe immer gesagt, für mich muss, wenn ich am Jahresende einen Strich drunter mache, da muss eine positive Energiebilanz daraus kommen. Da muss mir mehr Energie, muss Selfdesk mir mehr Energie gegeben haben, als dass es genommen hat. Manche Tage nimmt es mir zur Energie, an manchen Tagen gibt es mir aber Energie. Und die mit positiver Energiebilanz, die sollten überwiegen und nicht nur leicht überwiegen, sondern dauerhaft überwiegen. Und ich kann, wenn das gegeben ist, dann here we go, Vollgas weiter. Ansonsten, glaube ich, muss man was verändern. Grundsätzlich, ich bin schon immer jemand gewesen, der jedes Jahr auch Urlaub gemacht hat. Das hat mir gut getaugt und war mir wichtig. Und ich habe mich damals auch selbstständig gemacht, weil ich Freiheit wollte und etwas tun wollte, was mir Spaß macht. Und ich glaube, dann eben die richtigen Leute zu finden, die auch Bock an den Themen haben, bringt einfach viel. Aber dann auch gleichzeitig das bewusst rausgehen. Also ich bezeichne jedes Jahr 30 Tage Urlaub gemacht, seit wir selbstständig sind. Vielleicht in manchen Jahren sogar mehr. Und ich glaube, das hat mir viel Energie gegeben, weil es dann eben doch, ich hatte da trotzdem viel gelesen, habe auch im Urlaub gearbeitet. Aber ich habe andere Dinge gesehen, hatte tolle Zeit, habe auch entspannt und bin zurückgekommen und hatte ganz viele Ideen. Am Anfang haben die Leute bei Selfless gemerkt, gesagt, oh, der Fabian, wie wir das im Urlaub zurückkommen, dann wird es anstrengend, weil er bringt so viele Dinge mit, die wir anders machen sollten. Irgendwann habe ich dann mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, habe das über mehrere Wochen eingestreut, anstatt direkt an Tag 1 nach meinem Urlaub. Aber das war gut. Und ich glaube, die letzten Jahre, ich würde sagen, wenn ich genau diese Frage habe ich mir jedes Jahr gestellt und die letzten 2 Jahre konnte ich das für mich nicht mehr positiv beantworten, dass Selfless mir mehr Energie gibt, als Energie nimmt. Und habe dann unterschiedliche Dinge verändert. Zum einen Leute versucht einzustellen, Strukturen zu ändern, die mir nervige Dinge abnehmen, die mir mehr Freiraum geben. Das hat bedingt funktioniert, ehrlich gesagt. Also viele tolle Leute eingestellt, aber manches hat auch nicht so funktioniert. Manches hat mir mehr Last gebracht als gedacht. Und irgendwie habe ich den Tag dann trotzdem wieder voll bekommen und von morgens bis abends Meetings bekommen, drin gehabt. Das habe ich definitiv nicht gut hinbekommen. Das würde ich, wenn ich nochmal gründe, definitiv anders machen. Ich würde versuchen, mir möglichst viel Zeit im Kalender frei zu halten und da will ich extrem konsequent sein. Zum Schluss habe ich dann doch wieder gesagt, ah ja, jetzt müssen wir mit New York und mit da einen Termin koordinieren und ja, gut, okay, dann schmeiße ich halt Sport raus und ja, okay, dann schmeiße ich halt wieder die Fokuszeit am Nachmittag raus, wo ich mir Gedanken machen wollte zu dem und dem Thema und ja, dann mache ich es vielleicht am Abend oder ja, ich mache es dann am Morgen. Also mich hat es eingeholt. Ich war da, glaube ich, nicht konsequent genug für mich persönlich. Darauf würde ich achten, jetzt nach vorne hin. Und ja, ich glaube zum Schluss natürlich mentale und körperliche Gesundheit. Das ist A und O. Das ist Hochleistungssport, was man hier macht. So viele Stunden zu arbeiten, so intensiv, so viele Konflikte am Tag ausgesetzt zu sein. Und ich glaube, wenn dann ständig dein körperliches Päckchen oder dein mentales Päckchen mit dir rumträgst, dann hat mich das eben noch doppelt abgefuckt, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und ich habe dann immer versucht, mit Coaches, mit Psychologen, mit Meditieren, mit Sport natürlich, einen Ausgleich zu schaffen und diese Päckchen dann eben halt weniger Ballast sein zu lassen, sodass es sich leichter anfühlen. Und ich glaube, dann konnte ich die Energie wirklich auf Selfdesk fokussieren. Und da, glaube ich, war schon auch mein Umfeld entscheidend. Also meine Freundin heute und auch alle Freunde die um mich herum, die geben mir da schon viel Vertrauen und Freiheit. Wir haben jetzt keine Kinder oder noch nicht Kinder. Das ist natürlich auch ein Thema weniger, muss man auch ganz klar sagen. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die wirklich das irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Ich wüsste nicht, wie ich das Stand heute hinbekommen kann, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, diesen Fokus und sich auch wirklich bewusst zu sein, hey, was will ich meine Lebenszeit verbringen, im Ausgleich, aber auch beim Beruf, darauf möglichst ausgerichtet zu sein, das sollte alles in irgendwie eine positive Energiebilanz geben, weil es gibt immer Dinge, die Curveballs kommen, ganz sicher, die dir mehr Energie nehmen, als du vorher gedacht hast. Und wenn du da nicht eine ganz gerne positive Energiebilanz hast über deinem Leben, dann wird es halt schwierig.
Und dann noch der zweite Punkt, eben auch der persönliche Exit im Prinzip. Es gibt ja durchaus Gründer, die haben, obwohl sie auf dem Blatt Papier einen relativ großen Exit hinbekommen, haben sie am Ende relativ wenig davon. Durch die verschiedensten Konstruktionen, vielleicht auch, weil sie unterwegs zu viel Anteile abgegeben haben. Ja. Was würdest du da empfehlen? Worauf sollte man achten, damit man am Ende auch selber, ne, nach dieser ganzen Reise, die du ja eben auch gerade beschrieben hast, was das mit einem macht, dass man da dann nicht ganz hinten in der Kette steht?
Ich glaube, das könnte man jetzt auch für zwei Seiten beantworten. Also ich glaube, die Identität, die da nachher irgendwie verloren geht, ne, als Unternehmer, das ist, glaube ich, ein Thema. Aber ich glaube, deine Frage hat jetzt eher auf das Finanzielle abgestellt.
Ja.
Bei dem Thema, es knüpft ja dieses Bewertungs- und Erwartungsthema vom Anfang an. Zum einen, ne, die sogenannten Liquidationspräferenzen, die musst du halt im Kopf haben. Also das war immer wichtig, dass du natürlich die Bewertung vorher matchst oder eine ganz geringe Liquidationspräferenz hast. Wenn du die nicht hast, dann genau stehst du halt am Ende der Nahrungskette und vorne bekommen alle noch was ab vom Kuchen und du halt eben nicht. Wir haben zum einen, glaube ich, die letzten Jahre, als wir Finanzierungsrunden gemacht haben, gab es wenig Liquidationspräferenzen und jetzt sind die gerade wieder mehr en vogue. Aber wir haben immer aufgepasst, dass diese nicht unnötig hoch sind, zweifach, dreifach, verzinst, whatever. Das war, glaube ich, gut. Plus ja, die Bewertung, also ich glaube, wir hätten in jeder Runde bestimmt noch irgendwo eine höhere Bewertung bekommen, bin ich mir sicher. Aber immer auf den richtigen, also aus unserer Sicht, den richtigen Partner gesetzt, dem wir am meisten vertraut haben, wo wir gedacht haben, das passt. Ja. Und dann auch eine Bewertung, wo wir glauben, hey, das macht Sinn, da können wir adäquater Zeit reinwachsen und nicht erst 10 Jahre oder 5 Jahre, whatever. Wenn du nie reinwächst, Gott sei Dank mussten wir das nicht machen, weil dann ist echt eine scheiß Situation. Ich glaube, dann wird's blöd für alle Beteiligten. Plus lieber weniger wasten und weniger verwässern. Das ist, glaube ich, auch ein entscheidendes Thema. Das war am Anfang natürlich gut, weil wir haben halt 1 Million ARR schon gehabt ohne Investoren. Das gibt natürlich einen gewissen Vorlauf. Plus bei den Runden am Anfang haben wir relativ wenig gewastet. Die haben zwischendrin eine Bridge gemacht, das war auch ein bisschen kacke. Rückwirkend betrachtet halb so schlimm. Und unserem Family Office Wecken, also einem unserer ersten Investoren, sei es auch sehr gegönnt, dass sie da an uns geglaubt haben und diesen Bridge gemacht haben. Die haben damit nicht ordentlich Geld verdient. Aber zu dem Zeitpunkt auch nicht raisen müssen, nicht bridgen müssen. Hätten wir bestimmt noch mal weniger diluted. Deswegen glaube ich, Cash-Management aufpassen, dass die Struktur passt, nicht überreizen bei Bewertungen, nicht den Investoren auch rein nach der Bewertung aussuchen und versuchen immer Deal-Terms zu nehmen, die clean, sauber, Marktstandard sind und nicht einen irgendwie einholen irgendwann. Das ist, glaube ich, auch also würde ich jetzt darauf achten, wenn ich nochmal gründe.
Und durchaus auch mal bei späteren Finanzierungsrunden selber schon mal was vom Tisch nehmen. Und nicht
absolut.
Bis zum Schluss alles nur noch auf diese Karte setzen.
Ey, absolut. Also wenn wir alle, also mein Gesamtvermögen war bis 21 100% Selfless. Ne? Ich hatte keine, also nicht auf einer Hand in den Mund gelebt. Das sehe ich bei vielen anderen Gründern auch. Und das ist, glaube ich, in gewissem Maße wichtig und gut. Irgendwann, wenn du mal so eine zweistellige Bewertung hast, solltest du meiner Meinung nach auf jeden Fall Chips zum Tisch nehmen und dir auch mal irgendwie so ein Peace of Mind geben und nicht halt anfangen, jedes Mal, wenn ich in Urlaub fliege, okay, nehme ich jetzt den Flieger morgens um 6 Uhr, wo ich noch 2 Stunden zum Flughafen fahren muss, weil das stresst dich ja noch zusätzlich. Wenn du dann irgendwie 50 Euro beim Flieger noch sparst und dann dein Urlaub, sag ich mal, schon so gestresst reinstartest, dann brauchst du schon mal 3-4 Tage, bis du mal runterkommst. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man ein gewisses Gehalt hat, was ordentlich ist und ein Lebensstandard, der ordentlich ist, nicht obszön hoch, aber einfach angemessen und gleichzeitig aber so eine gewisse finanzielle Freiheit hat und weiß, okay, selbst wenn ich das Ding gegen die Wand fahre, weil man muss ja auch weiterhin Risiken gehen, wenn die Firma auch mal 100, 200 Mitarbeiter groß ist, okay, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto und das, was ich mit dem, was ich gelernt habe die letzten Jahre, finde ich auf jeden Fall nochmal einen Job. Das heißt, wir können gewisses Risiko fahren als Unternehmer.
Fabian, du hast ja am Anfang gesagt, du bist jetzt noch ein bisschen bei Safdesk. Wie geht's aber dann insgesamt jetzt für dich weiter, nachdem im Prinzip aber die große Rolle und dieses Vorangehen jetzt erstmal weg ist?
Ja, ich nehme ja gerade ein bisschen Zeit für mich, würde ich sagen. Also ehrlicherweise habe ich gehofft, dass es schon mehr Zeit für mich ist als gedacht. Aber tatsächlich mit steuerlichen Themen, Strukturierungsthemen ist es doch deutlich mehr gedacht, als ich ursprünglich angenommen habe. Da bin ich natürlich auch noch bei Safdesk als Chairman auf Sishi Duff und unterstützt da noch fleißig von der Seitenlinie, würde ich jetzt mal sagen, in einem überschaubaren Zeitcommitment. Also ich bin nicht mehr operativ, bin auch nicht Vollzeit da, sondern mit ein paar Tagen pro Jahr und widme mich jetzt gerade so viel Sport. Mal gucken, versuche mich gerade Triathlon. Langsam kann ich auch schwimmen. Das war immer so mein Schwachpunkt. Vielleicht wird es mich da noch in den Ironman oder sowas reintreiben, wenn das jetzt weiterhin so gut klappt. Fingers crossed. Und wir reisen viel. Meine Freundin hat jetzt auch ein Jahr Sabbatical genommen. Die muss noch ein paar Monate arbeiten. Danach werden wir reisen. Werden uns bestimmt ein paar Dinge gut gehen lassen. Aber ja, also ich meine, das ist keine Weltreise oder irgendwas dergleichen. Mir gefällt es hier in Offenburg, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier Freunde, wir haben hier einen Hund, wir haben hier ein Haus, das werden wir umbauen und gucken mir jetzt gerade unterschiedliche Themen an, also von Investitionen in andere Startups, das haben wir die letzten Jahre schon gemacht, Marco und ich gemeinsam. Mhm. Das mache ich jetzt ein bisschen intensiver weiter. Also wir werden auf jeden Fall Business Angel Investitionen machen, investiere auch in Venture Capital, Private Equity Fonds und auch Immobilien machen mir gerade ziemlich Spaß. Und so kriege ich meinen Tag durchaus gefüllt, kann ich sagen.
Okay, dann zum Abschluss deine Botschaft an angehende Gründer, Gründerinnen, die auch etwas aufbauen wollen.
Ja, ich glaube, die Quintessenz habe ich heute schon mehrfach gesagt. Ich glaube, man muss etwas bauen, was Kunden liebt und deutlich besser ist als das, was im Markt existiert. Wenn das geschafft ist, dann glaube ich, passiert vieles von alleine. Wenn man eine gewisse Neugier, einen gewissen Ehrgeiz mitbringt und ein gewisses Durchhaltevermögen, das ist, glaube ich, die Grundprämisse. Ja, aber wenn man etwas für Kunden schafft, Kunden begeistert, dauerhaft begeistert, dann, glaube ich, schafft man ein tolles Business. Und auch wenn der Titel dieser Serie heute vielleicht was mit Exit sein wird, glaube ich, sollte das absolut Prio 20 sein oder irgendwas dergleichen, weil das folgt. Das ist nichts, kein Ziel.
Wunderbar. Fabian, vielen Dank an all die Einblicke. Ich glaube, wir haben schon lange geredet. Da ist noch viel, viel mehr Futter in der Geschichte. Vielleicht hast du auch die Zeit, noch ein kleines Büchlein zu schreiben mit deinen Erfahrungen dieser Reise. Ich glaube, da kommt auch eine Menge Insights darum. Vielen Dank, Fabian.
Gerne, Dankeschön.
Auch an euch, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, auch für euren Unternehmensaufbau. Ja, Fabian findet ihr natürlich auch auf LinkedIn. Safdesk findet ihr natürlich auch bei fürgründer.de im Buchhaltungssoftware-Vergleich. Schaut mal rein, weil was wir sehen, dass immer noch viele Selbstständige ihre Rechnungen mit Word und Excel schreiben. Ich glaube, das geht viel, viel einfacher und viel, viel besser und viel, viel schneller. Insofern das durchaus mal ausprobieren. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat und sage bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.